ein junger Mann, der ganz stolz das College abgeschlossen hat mit Bestnote, kam nach Hause. Er war jetzt ein CPA, Certified Public Accountant, ein Buchhalter, würden wir sagen. Und er kam nach Hause zu seinem Vater. Sein Vater war Immigrant, ist in die USA eingereist und hat ein kleines Geschäft sich aufgebaut mit langjähriger, harter Arbeit. Und so kam dieser junge Mann natürlich jetzt mit seiner Auszeichnung CPA, Fachmann. Der junge Hotshot, Mr. Wichtig, wollte erstmal seinem Vater zeigen, was er jetzt alles gelernt hat. Und so hat er angefangen, ihn so ein bisschen leicht zu kritisieren und zu sagen, ja, aber Vater, weißt du, du hast deine Rechnungen, hast du alle hier in dieser Schublade und deine Quittungen sind alle in dieser Schublade und dein Geld hast du in der Kasse. Du weißt ja irgendwie gar nicht, was du für einen Gewinn machst. Du weißt gar nicht, was dein Gewinn ist. Und sein Vater weist ihn zurecht und beginnt ganz einfach zu sagen, hey, mein Sohn, weißt du, als ich hier in die USA kam, als ich einwanderte, war alles, was ich besaß, eine Hose. Und mittlerweile haben wir hier dieses kleine Geschäft, das ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Deine Schwester ist Kunstlehrerin, dein Bruder ist Arzt, du bist CPA. Und zähle das alles zusammen. Wir haben ein Auto, wir haben ein Haus, wir haben all diese Dinge. Zähle das alles zusammen und dann zieh die Hosen ab und du hast den Gewinn. Nun, alles ist oft eine Frage der Perspektive, oder nicht? Alles ist oft eine Frage der Perspektive. Und genauso ist es auch mit uns Christen oft eine Frage der richtigen Perspektive. Die Dinge aus der richtigen Sicht oder, wir würden vielleicht so sagen, mit der richtigen Brille anzuschauen. Und das war auch das Problem der Korinther. Die haben die Dinge durch eine falsche Brille angeschaut. Eine Brille, die getrübt war mit weltlicher Weisheit, mit den Ansichten der griechischen Philosophen ihrer Tage. Und wir denken manchmal auch, was wir alles besitzen und was wir alles können mit unseren Auszeichnungen, mit unserer Ausbildung, mit unseren Titeln, mit unseren Fähigkeiten, mit all diesen Dingen, die wir denken zu besitzen und merken nicht, eigentlich ist das nur alles eine Gabe Gottes. Es kann eben auch im Geistlichen geschehen, dass wir uns plötzlich selber auf uns etwas einbilden und denken, aha, ohne meine Hilfe würde in dieser Gemeinde hier nichts laufen. Oh, die brauchen mich so sehr. Wenn die mein Talent nicht hätten, was würden die bloß ohne mich machen? Es kann leicht geschehen, dass wir stolz und aufgeblasen werden über unser Können, unsere Geistlichkeit oder vielleicht sogar über unser Opfer. Oh, schau mal, wie fromm ich bin. Und schau mal, wie ich leide, ich verzichte auf alles, sogar auf Kaffee. Ja, und ich esse nur Brot und trinke nur Wasser. Ja, wir denken vielleicht manchmal so und vergessen natürlich dabei eines. Alles, was wir haben, alles, was du hast, jede Gabe, jede Geistesgabe, jede Fähigkeit, jeder Besitz, alles, was du hast und bist, ist eine Gabe Gottes, nichts anderes. Wir sind, was wir sind, durch Gottes Gnade. Das sagt auch Paulus dann ganz deutlich, muss er das den Korinthern beibringen. Weil sie haben das offenbar nicht verstanden. Es gibt im Korintherbrief ein Thema, das sich immer wieder durchzieht und ich nenne es die Nicht-Rühmens-Klausel. Okay? Die Nicht-Rühmens-Klausel. Es ist eine Vorschrift für uns Christen, dass wir uns nicht rühmen sollen. Wir sehen das zum Beispiel in Kapitel 1, wo er beginnt, wo er seine Abhandlung beginnt über wahre Weisheit und wahre Torheit, um die Spaltungen der Korinther zu korrigieren und sie zur Einheit zurückzuführen. Eine Ursache für Streitereien und Spaltungen in der Gemeinde ist oft, wenn wir uns selbst auf uns etwas einbilden. Was immer das ist. Ob du dir jetzt was einbildest wegen deiner Ausbildung. Manche Leute haben eine ausgebildete Einbildung und andere eine eingebildete Ausbildung. Manche haben beides. Oder ob du dir was einbildest über deine Geistlichkeit, wie fromm du doch bist und wie oft du deine Bibel liest und was weiß ich auch immer. Egal was es ist. Es hat immer damit zu tun, dass wir uns selber rühmen. Und Paulus sagt, ihr sollt euch überhaupt nicht rühmen, weder irgendeines Menschen, den ihr kennt. Ihr wisst, die Korinther hatten so viele verschiedene Fangruppen gegründet in ihrer Gemeinde. Die einen waren des Paulus und die anderen waren des Apollos und sie haben die behandelt wie die großen Philosophen ihrer Zeit. Und sie haben sich Menschen gerühmt, aber letztlich auch ihrer eigenen Weisheit, weil ich war ja so weise, dass ich mich dem Paulus, der Paulus-Partei angeschlossen habe. Ja? Und deshalb wurden sie stolz und aufgeblasen über ihre Erkenntnis, die sie hatten. Manche wurden auch stolz über ihre Geistesgaben, die sie hatten und so weiter und so fort. Und Paulus schreibt in Kapitel 1, 26, schaut euch mal genau im Spiegel an. Schaut mal eure Berufung an. Wer seid ihr denn eigentlich? Was sind sie? Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, also nicht viele von diesen Vornehmen, von diesen Leuten mit den Doktortiteln und den hohen Auszeichnungen und Königswürden und Blaublütigen und was es alles gibt, sondern wir sind was? Törichte, sagt Paulus in Vers 27. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und was noch? Das Schwache hat Gott erwählt. Und das Unedle. Weißt du, warum du heute hier bist? Weil du zu dieser Kategorie gehörst. Du bist ein törichter Mensch. Du bist ein unedler Mensch. Deshalb hat Gott mich erwählt. Ich bin ein törichter Mensch. Ich bin ein unweiser Mensch, weil ich Gott nämlich nicht kannte, weil ich Christus nicht hatte. Jeder Mensch ist letztlich da, an dem Punkt. Christus ist unsere Weisheit, sagt er dann in Vers 30. Und dann heißt es in Vers 31, warum ist es so wichtig, das zu verstehen? Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Rühme dich das dessen, das heißt, finde deine volle Gewissheit, deine volle Erfüllung darin, dass du den Herrn kennst und nichts anderes. Nicht in deinen Fähigkeiten, nicht in deiner Frömmigkeit, nicht in deiner selbsterwählten Geistlichkeit. Und so ist es. Wir haben die Nicht-Rühmens-Klausel. Niemand soll sich rühmen, irgendwelche Dinge aufgeblasen werden über sich selbst. Und das war das Problem der Korinther. Sie machten viel Wind um nichts. Fusio, sie blähten sich selber auf mit Wind. Das ist die Nicht-Rühmens-Klausel. Nun, ein armer Mann bekam mal ein Brot geschenkt von einem Bäcker. Und er bedankte sich bei diesem Bäcker und der Bäcker sagte, nein, bedank dich nicht bei mir. Bedank dich bei dem Müller, der das Mehl gemahlen hat, womit ich das Brot herstellen konnte. Und er ging zum Müller und bedankte sich bei Müller, aber der Müller sagte, nein, bedank dich nicht bei mir, bedank dich beim Bauern, der das Korn geerntet hat, dass ich mein Mehl machen kann. Dann ging er zum Bauern, bedankte sich beim Bauern und der Bauer sagte, bedank dich nicht bei mir, bedank dich beim Herrn, der all diese Dinge gegeben hat. Und da enden wir in dieser ganzen Linie. Wir erkennen, egal wie gelehrt, egal wie intelligent, egal wie gebildet, egal wie reich, egal wie begabt du bist, es ist alles nur ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Wir schaffen es, egal wie gebildet und wie wissenschaftlich wir heute, wir schaffen es nicht mal ein Körnchen Weizen zu erschaffen aus nichts. Schaffen wir immer noch nicht. Mit unserer ganzen modernen Technologie, die wir heute haben, wir schaffen das immer noch nicht. Wir arbeiten sozusagen mit vorgefertigten Materialien, ja, die Gott uns gegeben hat. Und so ist es auch beim Evangelium. Wir arbeiten mit einem vorgefertigten Material, mit dem, was Gott ein für alle Mal geoffenbart hat. Es kommt nichts Neues hinzu, es wird nichts hinweggenommen, es wird nichts modifiziert, es bleibt, wie es ist. Es muss einfach eins zu eins von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist unsere Aufgabe. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Show, kein Spektakel, keine Veränderung der Gesellschaft, nichts anderes. Es ist nur unsere Aufgabe, diese Botschaft zu nehmen und sie weiterzugeben. Und das war den Korinthern halt einfach zu einfach. Das kann es ja nicht sein, Paulus. Das ist viel zu einfach. Und Paulus muss sie herunterholen von ihrem hohen Ross und sie daran erinnern, dass alles, was sie sind sie durch die Gnade Gottes. Es ist nur ein Geschenk. Wir erinnern uns, sie waren geprägt von einer Kultur des Wettkampfs. Es gab Rhetorik-Wettkämpfe, so wie Olympiaden, nicht in Korinth, aber da in der Nähe von Korinth. Und deshalb gab es dann Spaltungen, weil sich die Korinther von dieser Philosophie und von diesem Denken haben anstecken lassen. Und Paulus muss sie zurückrufen und sagen, wahre Weisheit kommt nur durch eine Offenbarung Gottes. In Kapitel 2, Vers 10 sagt er, uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Alles, was ihr wisst, wisst ihr nur, weil Gottes Geist es euch gegeben hat. Weil wenn ihr nämlich nicht wiedergeborene Menschen seid, sagt er in Kapitel 2, 14, der natürliche Mensch, das ist der ungläubige Mensch, der vernimmt nichts, null vom Geist Gottes. Er versteht es, er kann es nicht erkennen. Es ist wie zu, versteht es nicht. Und das mussten die Korinther erstmal begreifen. All ihre Weisheit, all ihre Erkenntnis, die sie hatten, sie waren sehr begabte Leute. Und diese Leute wussten sehr viel. Er nennt sie, sie sind reich an Erkenntnis, sagt Paulus. Ihr seht schon, wie das ist. Wir können sehr viel wissen. Die Frage ist, was setzen wir wirklich um von diesem Wissen? Was machen wir praktisch in unserem Leben mit diesem Wissen? Und das ist eine der größten Warnungen für uns als Christen heute, die wir aus dem Korintherbrief lernen können. Wir als Christen, wir können sehr viel Wissen im Kopf haben, aber das alleine reicht nicht aus. Die Korinther hatten sehr viel Erkenntnis, aber sie waren total fleischlich, völlig unreif, bezeichnet sie Paulus. Ist uns das schon mal aufgefallen? Und deshalb auch im christlichen Leben, es geht nicht nur darum, dass du viel weißt. Die Frage ist, was lebst du? Was setzt du wirklich um von deinem Wissen? Und das musste Paulus auch den Korinthern deutlich machen, musste ihren Irrtum hier aufklären und sagt, hört auf, euch auf euch selbst etwas einzubilden. Kommt herunter und erkennt, dass alles, was ihr seid, seid ihr durch die Gnade Gottes. Und Paulus nimmt sich selbst als Beispiel und sagt, schaut uns an. Wir sind auch nur Diener. Wir sind auch nur Sklaven. Wir sind auch nur Bauarbeiter, und er benutzt diese verschiedenen Bilder hier, er bezeichnet sich als jemand, der begießt und pflanzt, so wie Apollos und Paulus haben. Der eine hat gepflanzt und der andere hat begossen. Wir sind wie Feldarbeiter. Wir arbeiten mit vorgefertigtem Material. Wir haben das nicht selber erschaffen. Gott ist derjenige, der das Gedeihen gibt, nicht wir. Wir sind Diener für euch. Ihr sollt uns nicht verehren, sagt Paulus. Und doch machen wir aber auch nicht, was ihr sagt. Wir lassen uns auch nicht von euch kritisieren, weil mein Richter, mein Arbeitgeber seid nicht ihr, sondern das ist der Herr, sagt Paulus. Und in Kapitel 4 sagt er das nochmal deutlich, wir sind Diener und es wird nur verlangt, dass wir treu erfunden werden. Und genauso ist es mit euch, meine lieben Korinther, sagt Paulus, ihr sollt auch treu sein. Ihr sollt euch nicht der eine gegen den anderen aufblähen und Parteiungen gründen und Spaltungen produzieren wegen Vorlieben und Geschmäckern und solchem Unsinn, sondern kommt zurück zum einfachen Evangelium. Geht nicht über die Schrift hinaus, wenn es um die Verehrung von Menschen geht oder um andere Dinge, sondern bleibt bei dem, was ein für alle Mal geschrieben wurde. Und da sind wir letztes Mal hängen geblieben in 1. Korinther Kapitel 4. Die Verse 6 bis 13, wir sind Narren um Christi willen. Und das lesen wir jetzt nochmal zusammen, Kapitel 4, die Verse 6 bis 13 heißt es, das aber, all diese Bilder, die ich euch gegeben habe, von dem Feldarbeiter, von dem Diener, was er alles angesprochen hat im Kapitel 2 und Kapitel 3, all diese Dinge, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen oder angewendet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, an unserem Vorbild. In eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und wir haben letztes Mal auch herausgefunden, damit ihr an uns lernt, das nicht über das Geschriebene, was das bedeutet. Ja, dieses Slogan, den er ihnen gegeben hat. Nicht über das Geschriebene. Geht nicht über das Geschriebene, was ich gemeint habe damit. Dass ihr das lernt und dass sich deshalb nicht einer auf einen Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Vers 7. Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, was Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber klug in Christus, wir schwach. Ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen, haben keine Bleibe. Und wir arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden. Zum Abschaum aller bis jetzt. Paulus sagt im Prinzip, hey, was ist mit euch los? Guckt uns Apostel mal an. Wir sind der Kehricht der Welt, der Abschaum. Und euch geht's gut? Mit euch stimmt etwas nicht. Ihr habt euch vielleicht zu sehr der Welt angepasst. Ihr habt vielleicht zu sehr diese Welt hier zu eurem Zuhause gemacht. Und deshalb erlebt ihr keinen Widerstand von der Welt. Deshalb ist es so komfortabel für euch im Moment. Das ist die Herausforderung hier. Wir haben gesehen, das Thema ist Christen und andere Narren. Wir sind entweder Narren oder wir sind Narren. Entweder sind wir Narren, weil wir die Dinge der Welt glauben, weil wir den Lügen der Welt auf den Leim gehen und deshalb werden wir Narren in den Augen Gottes sein. Oder wir sind Narren um Christi willen, Narren in den Augen der Welt, die uns zuschaut und denkt, pff, wie kann man nur? Diese Christen, die sind doch von vorgestern. Die sind aus dem Mittelalter. Heißt es heute auch. Ist nichts Neues, oder? Und das war damals auch so. Die Philosophen der Zeit haben gesagt, ah, diese Christen da, mit ihrer körperlichen Auferstehung, ach, so ein Blödsinn, kann ja kein Mensch glauben. Das ist körperlich, das ist alles, was Materie ist doch schlecht, das weiß doch jeder, seit Jahrhunderten. Und so redete man. Wir haben gesehen, drei Aspekte, die wir anschauen über dieses Thema Christen und andere Narren. Das erste war die Wahl. Die Wahl, wir haben die Wahl, wir müssen uns entscheiden. Bleiben wir bei dem, was die Schrift sagt, oder gehen wir darüber hinaus? Fügen wir hinzu. Zweiter Punkt sind die anderen Narren, die wir in Versen 7 bis 8 beschrieben finden. Und dritter Punkt dann die Narren um Christi willen in Versen 9 bis 13. Das Erste, was wir gesehen haben, ist die Wahl in Vers 6. Nun, wir haben gesehen, das sind diejenigen, die hinzufügen. Torheit entsteht immer dann, wenn wir Menschliches hinzufügen zur Schrift. Ja, das ist die Warnung, die Paulus hier gibt. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, eigentlich, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Paulus ermahnt die Korinther anhand seines und des Apollos Beispiel. Wir haben das letztes Mal angeschaut, die Zitate, die Paulus anführt, in diesem ganzen Argument, das beginnt in Kapitel 1, ab Vers 19, wo er, es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Ja, und dann in Kapitel 1, Vers 31, es steht geschrieben, oder wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Paulus sagt, alles, was ich euch beibringe, sind nicht Dinge, die ich mir aus dem Fingern sauge, sondern das steht in der Schrift, das steht im Alten Testament, das ist schriftgemäß, dass Paulus die Weisheit der Weisen, dass Gott die Weisheit der Weisen zunichte, Paulus will es auch, aber Gottes Plan war es, die Weisheit der Weisen zunichte zu machen. Das ist nichts Neues. Ich bleibe bei dem, was geschrieben steht, und deshalb ermahne ich euch, bleibt ihr auch bei dem, was geschrieben steht, und geht nicht darüber hinaus mit eurer Philosophie, mit eurer menschlichen Weisheit oder mit eurer Psychologie heute oder mit eurer, was weiß ich, ihr könnt da hinzufügen, was immer ihr wollt, was heute hinzugefügt wird. Marketingmethoden, was immer. Wir sind nur Diener, wir sind nur Bauer, wir sind ganz einfache Leute, sagt Paulus, geistlich gesehen. Wir sind Bettler, sagte Luther. Wir haben nichts von uns aus. Und genau das sind wir. Und ihr sollt uns nachahmen, sagt Paulus. Später in Vers 14 sagt er nämlich, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das. Er macht ihn, dass ich einfach diese ganzen Leiden hier, er sagt, ja, wir leiden und machen das alles, um ihnen einfach nur ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, guck mal, wie arm wir sind und wie gut ihr es habt. Es geht darum, er schreibt es nicht zu ihrer Beschämung, sondern er schreibt es, um sie zu ermahnen, seine geliebten Kinder. Er weiß ganz genau, hier stimmt was nicht. Sie leben im Moment nicht als Narren für Christus. Das heißt, sie haben sich irgendwo, sind sie der weltlichen Weisheit auf den Leim gegangen und produzieren jetzt etwas in der Gemeinde, was nicht sein soll. Stützen sich auf menschliche Ideen. Und dieses Denken geht definitiv über die gesunde Lehre der Schrift hinaus. Kein Mensch kann Gottes Weisheit, das Evangelium, von sich aus durch Nachforschen entdecken. Kann er nicht. Das haben wir gesehen auch, es ist niemandem in den Sinn gekommen, es ist in keines Ohr oder Auge hat es je gesehen, es ist in niemandes Herz gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist so, kein Mensch kommt von sich aus zu Gott. Und wir wissen das. Der Mensch kann nur gerettet werden, wenn der Heilige Geist wirkt in seinem Herzen und ihn zu sich zieht. Und dann wird er glauben. Und dann wird er Buße tun. Vorher kann er das nicht. Wegen seiner Sünde. Und deshalb bläht euch nicht auf. Für den einen auf Kosten des anderen. Das heißt, für Paulus auf Kosten von Apollos. Das macht keinen Sinn. Wir sind nur Diener. Was macht ihr da? Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Wieder, die Nicht-Rühmensklausel. Rühmt euch nicht, sagt Paulus. Der eine soll sich nicht besser fühlen als der andere, weil er zu Paulus gehört oder weil er zu Apollos gehört. Mit eurer selbstgestrickten Weisheit macht ihr euch nur zu Narren. Ihr geht über das Geschriebene hinaus, was schon lange vor euch offenbar war, was jetzt ein für alle Mal offenbar ist, bleibt dabei. So, jetzt, das ist die Wahl, die wir haben. Wollen wir Narren sein oder Narren sein? Wollen wir beim Geschriebenen bleiben, nur beim Geschriebenen, nur bei dem, was Gott geoffenbart hat, oder wollen wir hinzufügen? Und jetzt schauen wir an, was geschieht. Und das ist Punkt 2, die anderen Narren. Die finden wir in Vers 7 und 8. Wir lesen das nochmal zusammen. Was passiert, wenn wir über das Geschriebene hinausgehen? Was geschieht, wenn wir uns aufblähen? Was geschieht, wenn wir uns was einbilden auf uns selbst? Und keiner soll mehr kommen und sagen, hat das noch nie gemacht, okay? Keiner. Wir alle bilden uns manchmal sehr viel auf uns ein, wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind. Also Vers 7 und 8. Denn wer gibt dir einen Vorzug oder den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn, heißt es hier, das ist eine Begründung. Warum spreche ich überhaupt? Warum spreche ich euch hier an und ermahne euch nicht, euch aufzublähen und nicht über das Geschriebene hinauszugehen? Denn es ist schon was geschehen hier. Es hat ein Personenkult angefangen, der über die Schrift hinausgeht. Und deshalb fragt er jetzt hier ganz sarkastisch, Paulus ist sehr sarkastisch hier in dieser Stelle, Wer gibt dir eigentlich einen was macht dich eigentlich so besonders hier? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Eigentlich heißt es hier, wer unterscheidet dich von anderen? Was hebt dich ab von anderen? Was denkst du, warum dass du ausgerechnet du jetzt viel besser sein solltest als alle anderen? Warum ist das so, Mr. Wichtig? So wie der junge Mann, der nach Hause kommt und so, jetzt bin ich ein CPA, jetzt werde ich meinen Vater mal belehren. Ja, so in dem Stil. Nein. Und die Frage ist hier, stellt ihnen diese sarkastische Frage, was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Die Antwort hier ist, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts, was du besitzt, hast du nicht empfangen. Ja? Du hast alles empfangen. Alles hast du empfangen. Und dann heißt es, wenn du das zugibst, und er erwartet hier die Antwort, ja, okay, gar nichts. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hast? Was führst du dich jetzt hier auf und bläst dich auf, als hättest du es nicht, als hättest du dir das selber alles erarbeitet? Diese Weisheit, diese Erkenntnis, diese Sprachenrede, was immer es ist, die Zugehörigkeit zu Paulus oder zu Apollos. Und die Antwort hier ist, keine Ahnung, es macht keinen Sinn. Wenn ich doch alles empfangen habe, warum benehme ich mich dann so, als ob ich es nicht empfangen hätte? Das macht wirklich keinen Sinn. Wenn ihr das Evangelium der Gnade, eure Gaben, euren Glauben, eure Errettung, eure Weisheit, eure Erkenntnis, alles empfangen habt, was rühmt ihr euch denn so, als hättet ihr es nicht empfangen? Denkst du, dass ihr das alles selber jetzt erarbeitet? Du modifizierst es, verbesserst es jetzt irgend auf eine Art und Weise, mit dem, dass du menschliches Gedankengut hier hinzufügst? Denkt an den Bäcker, den Müller, den Bauer. Wir arbeiten mit vorgefertigtem Material. Es ist alles geoffenbart, es ist alles da. Es geht nicht darum, dass wir hinzufügen. Und genauso ist es im Geistlichen. Im Evangelium ändert sich nichts. Es muss nicht ergänzt und es muss nicht verbessert werden. Gott rettete sie, sehen wir in Kapitel 1, Vers 18. Gott erwählte sie, Kapitel 1, Vers 26, haben wir gelesen. Nicht viele Weise nach dem Fleisch hat Gott erwählt, heißt es da, erwählt. Okay? Das heißt im Griechischen erwählt. Ja, nicht nur vorhergesehen oder gewusst, dass sie sich bekehren würden. Das heißt erwählt. Das heißt, ich erwähle mir jemanden. Okay? Oder eine Tomate im Supermarkt. Ich wähle die Tomate, ich nehme sie. Ja? Das ist das Wort erwählen, heißt das. Gott hat sie erwählt. Er hat sie gerettet. Und es sind nicht viele Weise, nicht viele Vornehmen. Es kam also nicht von ihnen aus. Es sind Törichte, Unedle und so weiter. Er hat ihnen die Offenbarung der Erkenntnis gegeben, Kapitel 2, Vers 10. Christus allein ist die Quelle ihrer Weisheit, Kapitel 1, Vers 30. Er ist ihre Gerechtigkeit, er ist ihre Heiligung, er ist ihre Erlösung, er ist alles für sie. Er gibt auch die geistlichen Gaben in Kapitel 12, werden wir noch sehen. Er ist der Geber der Gaben, nicht du hast dir das, du kannst dich jetzt hier nicht aufblähen, weil du begabt bist. Er gibt die Ämter wie Apostel und Propheten, die die Gemeinde gegründet haben und dann später auch Lehrer und Hirten. Er ist der Geber all dieser Dinge. Und sogar den endgültigen Sieg über den Tod hat er gegeben. Alles Spezielle und Besondere an ihm ist nur ein Geschenk. Es ist nur eine Gabe gegeben. Aber leider waren sie offenbar damit nicht zufrieden. Und so geht es uns manchmal auch. Wir sind nicht zufrieden. Ich weiß nicht, das ist so dieser Stolz, dieser Geltungsdrang von uns. Natürlich unsere innewohnende Sünde. Es gibt eine gute Illustration auch hierzu. Winston Churchill erzählt die Geschichte eines Seefahrers, der einen Jungen aus dem Wasser gezogen hat, ihn gerettet hat, ihm das Leben gerettet hat, ihn wiederbelebt hat und ging dann ins Krankenhaus und es ging ihm dann wieder gut. Und noch am selben Nachmittag kam die Mutter mit diesem selben Kind, ging am Strand spazieren, die begegneten diesem Seefahrer. Und das Kind sagte, oh, schau mal Mutti, das ist dieser Mann, das ist der Mann, der mich gerettet hat. Und die Mutter geht zu ihm, zu dem Mann und sagt, sind Sie der Mann, der mein Kind aus dem Wasser gezogen hat? Und der Seefahrer sagt, ja, ja. Und dann sagt die Mutter, und wo bitteschön ist seine Mütze? Und ich denke jetzt, wie geht das? Wie kann man nur? Aber passt auf, wir Christen, wir sind manchmal genau gleich. Wir sind genauso. Wo ist meine Mütze? Wo ist mein Job? Wo ist mein Geld? Ich habe, Gott überschüttet dich und mich mit allen Segnungen, ja, die es im Himmel gibt. Er rettet dich, er erwählt dich, er vergibt dir, er bezahlt mit seinem Blut für dich, er schenkt dir das ewige Leben. Aber wir fragen, wo ist mein besserer Job? Wo ist mehr Geld? Wo ist mein Ehepartner? Wo sind meine Kinder? Was es immer es ist. Wir sind nicht zufrieden. Und dann nehmen wir auch, wo ist mein Status? Ich will wichtiger sein. Ich will jemand Besonderes sein. Wir geben uns nicht zufrieden damit, einfach irgendwo ein Puzzleteil zu sein, ein Diener, ein Bauer. Sondern irgendwo hat jeder von uns diesen Drang, zu sagen, ah, ich will, weil ihr wisst ja, das ist auch so, wie die Ursünde angefangen hat. Ich will was Besonderes, ich will höher sein als Gott, heißt es über den Teufel. Das war seine Sünde, Stolz. Und deshalb ist es ganz wichtig hier, Undankbarkeit, Bitterkeit in meinem Leben hat oft mit Stolz und Aufgeblasenheit zu tun. Ich bin aufgeblasen. Manche Leute zeigen das nicht immer genau gleich. Selbst wenn du sagst, ja, und das ein bisschen auf die arme Tour machst und ja, weißt du, so ein bisschen die Opferrolle nimmst und ja, ja, weißt du, bei meinem Leben geht nicht so, wie es soll. Ich habe nur den Job und das und dies und jenes läuft nicht und so. Irgendwo zeigst du trotzdem, du bist stolz und aufgeblasen, weil du denkst, du hast was Besseres verdient, du bist was Wichtigeres, anstatt das, was Gott dir gegeben hat in dem Moment. Und so waren die Korinther auch. Wir halten uns für wichtiger, als wir sind, wenn wir das tun. Ich habe das nicht verdient. Ich verdiene was Besseres. Weißt du, was du verdienst? Weißt du, was ich verdiene? Die ewige Hölle. Das ist alles. Die ewige Hölle verdienen wir alle. Nichts mehr und nichts weniger. Und alles, was weniger schlimm ist als die ewige Hölle, ist okay. Okay? Alles, was weniger schlimm ist als die ewige Hölle, ist anzunehmen und dankbar zu sein dafür. Das ist alles ein Privileg, was wir haben. Alles. Und die Frage ist, wenn wir rumjammern, reicht dir das ewige Leben nicht aus? Reicht es nicht aus, zu wissen, ich habe das ewige Leben? Gott hat mir vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Reicht es nicht aus? Muss es auch noch das sein und dies sein und jenes sein im Leben? Nein, muss es nicht. Absolut nicht. Und Gott weiß das auch, weil er uns das eben auch nicht alles gibt. Weil er unseren Charakter, unsere Heiligkeit ist ihm wichtiger als unsere Bequemlichkeit. Merkt euch das. Gott interessiert sich nicht für deine Bequemlichkeit, sondern für deine Heiligkeit. Er möchte, dass du heilig bist, nicht bequem lebst. Das ist nicht sein Ziel mit uns. Niemand, Jesus hat es deutlich gesagt, wer mir nachfolgt, was, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. All diese Aussagen machen das deutlich. Aber eben, wie gesagt, die Korinther auch hier so ein bisschen in der schiefen Bahn denken jetzt, ja natürlich, wir sollten doch jetzt auch was darstellen, wir sind ja Könige, wir sind ja Königskinder, heißt es auch oft in gewissen Bewegungen heute, wir sind Königskinder und so und deshalb sollen wir auch was darstellen, deshalb muss es uns auch gut gehen. Ich glaube, die Korinther waren auch die ersten Leute, die das Wohlstandsevangelium geglaubt haben, wahrscheinlich, so wie das hier aussieht. Und wir werden jetzt gleich noch dazu kommen, Vers 8. Aber wir müssen das wirklich verstehen. Die Korinther strebten nach spektakulären Gaben. Sie gaben sich nicht zufrieden mit dem einfachen Evangelium. Es musste mehr sein. Und das führte dann zu Spaltungen, Streitereien. Das ist genau das, was mit uns geschehen würde. Wenn ich nicht zufrieden bin, wenn du nicht zufrieden bist, dann geschieht genau das. Es gibt Spaltungen in der Gemeinde. Jeder macht dann sein eigenes Ding. Jeder will sich selber darstellen. Und genauso kommt es zu Problemen in Gemeinden. Sie sollten demütig, dankbar und selbstlos sein. Sie sollten verstehen, dass alles, was sie haben, eine Gabe Gottes ist. Und sie waren unzufrieden. Sie wollten mehr als nur das, was Paulus ihnen bot durch das Evangelium. Sie wollten schon geistlich angekommen sein. Sie wollten geistlich, guckt euch das mal an, jetzt in Vers 8, was diese Leute wollten. Und das ist jetzt hier auch wieder so sarkastisch, Paulus. Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Nun, Paulus Perspektive ist durchwegs endzeitlich, eschatologisch. Das heißt, er möchte, dass wir, dass die Korinther, dass auch wir immer auf das Ende schauen. Wir sollen auf das Ende schauen, aber nicht so, wie das jetzt die Korinther getan haben, sondern so, wie Paulus es im Kapitel 3 beschreibt, auf das Preisgericht. Wir werden eines Tages beurteilt werden von unserem Herrn. Unsere Motive, unsere Treue, all diese Dinge werden beurteilt. Aber hier auch, die Korinther, das waren so ein bisschen diese Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mal auch so Freunde gehabt. Alles, was sie machen, müssen sie immer gleich extrem machen. Da müssen sie immer gleich übers Ziel hinausschießen. Die waren wahrscheinlich auch so ein bisschen so, weil die wollten auch eschatologisch sein, aber wenn schon eschatologisch, dann richtig eschatologisch. Nicht, wir warten aufs Millennium, wir sind schon im Millennium. Ja? Wir sind schon da, wir sind die Könige. Man nennt das auch eine überrealisierte Eschatologie. Sie litten offenbar einer falschen Idee, einer falschen Endzeitlehre. Und Paulus präsentierte ihnen nicht eine solche überrealisierte Eschatologie, sondern eine Endzeitlehre, die wir als bereits, aber noch nicht ganz bezeichnen. Okay, das ist das, was die Bibel uns lehrt. Bereits, aber noch nicht ganz. Und ich werde euch mal zeigen, was damit gemeint ist. Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe was, alles ist neu geworden. Okay, wenn alles neu geworden ist, warum sündige ich dann noch? Warum bin ich denn nicht schon eben König? Und regiere über die Umstände, bin sinnlos, vollkommen. Gibt es übrigens auch die Vollkommenheit des Gläubigen, auch eine Irrlehre, die weit verbreitet ist oder war mal, jetzt glaube ich nicht mehr so, aber je nachdem, welchem Weltteil man ist. Und ich, ja, alles, was ich denke, wird passieren. Und dann heißt es aber wiederum, 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Zukunftsform. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also irgendwie gibt es ein Jetzt und ein noch nicht ganz. Etwas, was noch kommt und etwas, was jetzt schon ist. Und wir wissen das, wir sind innerlich wiedergeboren, wir sind Kinder Gottes, aber wir tragen immer noch das Fleisch mit uns herum, wir tragen unseren sterblichen Leib mit uns herum. Und diese Spannung, das mögen gewisse Leute nicht so vertragen. Und deshalb kommen sie dann auf diese Ideen wie, ja, wir sind jetzt bereits, wir können vollkommen sein, wir können eine zweite Erfahrung haben und dann können wir irgendwie vollkommen leben. Diese Spannung, in der wir leben. Und wenn das nicht richtig verstanden wird, kommt es zu Irrtümern. In der Endzeitlehre und dann eben auch, hat es Einfluss auf eure Heiligungslehre, auf euer Verständnis über eure Heiligung. Und genau das ist hier passiert, bei den Korinthern. Paulus sagt sie dann auch später noch in 1. Korinther 15, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist die Entrückung hier. Euer Körper muss noch verwandelt werden. Ihr seid noch nicht angekommen. Ihr seid noch nicht da im Millennium, im tausendjährigen Reich, in der Friedensherrschaft Christi. Das seid ihr jetzt noch nicht. Jetzt ist noch nicht die Zeit, um Superstar zu sein. Jetzt ist die Zeit, um Abschaum zu sein, sagt Paulus. Und deshalb ist es triefender Sarkasmus hier, wenn er sagt, ihr seid reich, ihr seid, das ist total sarkastisch. Sie bilden sich das ein, aber sie sind es nicht. Die Korinther waren nicht plötzlich auf einem ganz neuen spirituellen Level katapultiert worden, genau das bilden sie sich ein. Und deshalb musste er sie zurückweisen und zurechtweisen. Nun, Diese Ansichten, das ist auch offensichtlich eine Vermischung von christlichem Gedankengut mit den damaligen philosophischen Trends. Es gab damals die stoischen und die epikureischen Philosophen. Und es ist ganz interessant, sich das mal so ein bisschen anzuschauen, wenn wir das hier so lesen, was da wohl passiert ist. Und so ähnlich geschieht es ja auch in unserer heutigen Zeit. Wir lesen zum Beispiel ein Zitat von einem Stoiker. Ein wahrer Stoiker soll folgende Aussage glauben, zitiere: Ich alleine bin reich, ich alleine regiere als König in der Welt. Zitat Ende. Das ist Diogenes zum Beispiel. Also die Stoiker, die versuchten, das Glück und die Seligkeit durch die Erkenntnis der Vernunft und Rationalität des Universums zu erkennen. Das heißt so viel wie, sie glaubten eine Art Pantheismus. Gott ist in allem, Gott ist eine unpersönliche Energie. Und wenn ich diese Logik des Kosmos verstehe und immer mehr erkenne, dann werde ich immer unabhängiger von meinen Umständen. Ich werde dann nicht mehr beeinflusst von meinen Gefühlen, ich bin dann völlig gleich, und ich bin dann in einem Zustand der Meditation die ganze Zeit, okay? Das ist die Erlösung in den stoischen Ideen. Deshalb wurde diese ewige Vernunft auch Logos genannt. Und interessant, Johannes benutzt dieses Wort. Er sagt, am Anfang war das Wort, der Logos. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch. Das ist Jesus. Jesus ist diese Kraft und noch viel mehr, er ist persönlich, anstatt diese unpersönliche Idee. Und dieser Pantheismus, der ist ja bis heute nicht ausgestorben. Wir haben heute die New Age-Bewegung und solche Sachen, die immer noch glauben, dass Gott in allem ist und eine Energie ist. Und ihr wisst ja schon, möge die Macht oder die Kraft mit dir sein, heißt es im Star Wars. Genau, das ist genau dieselbe, Idee da. Es ist einfach diese moderne Version von der alten Philosophie in einem neuen Kleid. Es ist nichts Neues. Aber es hat offenbar einen Einfluss gehabt auf diese Leute. Ich gebe euch noch ein anderes Zitat hier. Es gab noch eine andere Richtung, die Epikuräer, die hatten einen etwas anderen Schwerpunkt. Für sie war das Wohlfühlen das oberste Ziel des Menschen und Schmerz musste auf jeden Fall vermieden werden oder war das größte Übel. Aber auch sie strebten eine gewisse Unabhängigkeit von Materie und von Umständen an. Horaz zum Beispiel, ich zitiere, oder Horatius wird er auch genannt, der Weise ist nur etwas weniger als Jupiter, reich, frei, geehrt, hübsch und wahrlich ein König der Könige. Das ist so richtig, weißt du, dieses positive Denken, dieses Erfolgsdenken von heute. Ja? Das ist eigentlich stoisches und epikureisches Denken. Nichts Neues unter der Sonne. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, das ist unsere heutige Gesellschaft, das ist nichts anderes. Das ist total spannend. Es gibt wirklich nichts Neues. Es ist so, man vergisst es nur allzu schnell. Und deshalb denken wir heute, oh, das ist alles neu und wir haben jetzt die neuesten Philosophien, das ist alles Quatsch. Das ist alles nicht neu, nichts Neues. Und was eben dabei herauskam, wenn man das jetzt vermischt, dieses Denken von diesen Stoikern und Epikureern mit dem Christentum, dann denkt man jetzt, dann muss ich jetzt schon König sein. Ich muss jetzt schon über meine Umstände regieren. Wir müssen jetzt schon, um eine moderne Variante zu zitieren, wir müssen jetzt schon, wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad will, für ein Fahrrad, das ist kein Witz jetzt, das habe ich gelesen, das steht in einem Buch von einem Autoren, Yonkicho hieß der, ja, das ist so auch so ein Visualisierer, so dieses Wort des Glaubens. Wenn ich für ein Fahrrad bete, darf ich nicht für ein Fahrrad beten, sondern ich muss dieses Fahrrad in meinen Gedanken visualisieren. Es muss blaue Farbe haben, eine Shimano-Schaltung und dies und jenes und das. Und dann muss ich so lange dafür glauben und beten, bis es sich materialisiert. Überrealisierte Eschatologie. Alles, was ich will, ich bin König über meine Umstände. Stoisches Denken. Nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Und Paulus muss jetzt rausholen aus ihrem kleinen Millennium, aus ihrem persönlichen Königreich und sagen, Leute, wacht auf. Und genau dasselbe sage ich heute für all diese Menschen, die glauben an ein Wohlstandsevangelium. Wacht auf. Werdet realistisch. Guckt euch mal an, wie es wirklich aussieht in der Realität. Und das war die Folge. Paulus sagt, ihr seid schon satt geworden. Ein Perfektpartizip drückt abgeschlossene Hand. Ihr seid angekommen, denkt ihr. Ihr denkt, ihr seid schon abgeschlossene Produkte. Und ihr habt angefangen, ein ingressiver, nicht aggressiver Aorist, okay, ingressiv, das ist beginnend. Ihr habt damit begonnen, reich zu sein. Ihr habt damit begonnen zu herrschen, ohne uns. Ja, ihr denkt, ihr seid schon da angekommen bei Christus in seiner Herrschaft und die Apostel. Wo sind wir? Wir sind im Moment am Leiden, im Schlamm, im Dreck, am Arbeiten. Hier stimmt doch was. Überlegt doch mal, werdet mal realistisch.
Ohne uns. Und Paulus sagt, oh, ich wünschte mir, das ist eine starke Ausdrucksweise eines Wunsches, eines unerfüllten Wunsches. Ich wünschte mir, aber das ist nicht so. Also die Konstruktion drückt das schon aus hier. Ich wünschte mir, aber es ist nicht so, dass ihr schon angekommen wärt. Weil dann wären wir nämlich mit euch im Millennium. Dann wären wir mit euch am Herrschen. Mit euch mit Christus im Königreich. Oh, ich wünschte mir, das wäre schon so. Dann wären wir mit euch da. Und um den Sarkasmus in dieser Stelle noch ein bisschen deutlicher zu machen, müsste man diesen Vers, dieses Verb auch mit übersättigt, wird auch für gemästete Tiere verwendet. Also ihr seid wie Mastviecher auf einem Bauernhof, ihr seid schon voll von eurer eigenen Weisheit. Man müsste das eigentlich so übersetzen, ihr seid total übersättigt wie gemästete Tiere als Resultat eures geistlichen Stolzes. Ihr habt begonnen reich zu sein, ihr habt begonnen zu herrschen und das ohne uns, als gehörten wir nicht in eure eigenes kleines Königreich. Ich wünschte, es wäre, ist es aber nicht, denn dann wären auch wir mit euch im Millennium. Das ist eigentlich Vers 8 paraphrasiert. Einfach um diesen Sarkasmus deutlich zu machen, den Paulus hier anwendet. Ihr glaubt, ihr seid ohne uns angekommen, was? In eurem eigenen kleinen Königreich. Ihr wendet euch ab von Gottes Weisheit und ihr seid in Wirklichkeit Narren geworden. Und ihr merkt es nicht mal. Ihr seht es nicht mal, ihr merkt es nicht mal. Ihr seid blind für eure eigene Sünde, für eure eigene selbstgestrickte Weisheit, eure Vorstellungen. Ihr seid eigentlich Narren, weil ihr völlig aufgeblasen seid. Das sind die anderen Narren. Sie fügen hinzu zur Schrift und sie werden aufgeblasen und einfach nur dumm. Wenn man sich das eigentlich überlegt, das ist völlig irrational. Stellt euch das mal vor. Ich soll für ein Fahrrad beten und dann auch noch die Marke, so wie eine Bestellung aufgeben. Ja, so beim Supermarkt. Ich will diese Schaltung und das und das und das. Ich meine, es ist doch irgendwo einfach irrational. Was sind Gottes Ziele mit uns? Haben wir uns das schon mal überlegt? Aber das sind meistens dann solche Leute, die eben auch nicht sich auf die Schrift gründen, sondern eben massenweise ihre eigenen Offenbarungen hinzufügen. Und deshalb ist es ein Problem heute. Aber lasst uns für heute 3 Anwendungen mitnehmen, jetzt für uns persönlich. Ich will jetzt nicht immer nur in Anführungsstrichen nur über die Charismatiker hier, weil bei uns kann genau dasselbe sich einstellen, einfach in einer anderen Form. Die erste Anwendung ist die Gefahr der falschen Eschatologie, also der falschen Endzeitlehre. In der heutigen Zeit ist es so, dass es viele Bewegungen gibt, ich weiß nicht, wie es in Amerika zum Beispiel gibt es diese Koalitionen, wo man sich zusammentut, zusammen fürs Evangelium. Und man sagt dann so, naja, Endzeitlehre ist jetzt nicht so wichtig. Das ist eher so ein sekundäres Thema. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das ist nicht so wichtig. Aber ich denke, gerade hier bei den Korinthern macht sich das irgendwo deutlich, dass sie eine falsche Vorstellung der Endzeitlehre gehabt haben. Und das hat fatale Folgen gehabt für sie. Es hat fatale Folgen gehabt für sie. Wir haben das auch bei den Thessalonischer Briefen gelernt. Die Thessalonischer waren verwirrt. Sie kamen es mit der Angst zu tun, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, die Entrückung, also dass die Verstorbenen die Entrückung verpassen würden. Und Paulus musste sie korrigieren. Und im zweiten Brief hatten sie dann Angst, sie wären bereits im Tag des Herrn, hätten die Entrückung verpasst. Sie kriegen auch Angst. Paulus musste sie auch da korrigieren. Falsche Endzeitlehre kann zu ganz schrecklichen Dingen führen. Antisemitismus zum Beispiel, kann man feststellen. Wenn man denkt, dass Gott Israel verworfen hat für immer und Israel, das sind Christusmörder, so haben einige Reformatoren gesprochen. Falsche Eschatologie. Heutige Transformationstheologie, weiß ich, ob ihr davon schon gehört habt. Man versucht durch gesellschaftliche Veränderungen das Reich Gottes herbeizuführen. Man versucht sozusagen hier auf Erden jetzt das Millennium zu errichten. Die Herrschaft Christi, dass dann alles bereit ist, wenn Jesus kommt. Man nennt das auch Dominionismus. Das kommt von Dominion, das ist ein Königreich. Neu? Nein, überhaupt nicht neu. Uralt. Schon bei den Korinthern verbreitet, diese falsche Idee. Aber ihr seht, die Folgen davon, die Konsequenzen einer falschen Eschatologie aufzusetzen, können sehr, sehr praktisch sein, wie du lebst und wie du die Dinge siehst. Das ist eine Frage der Perspektive. Und das ist das, was Paulus ihnen hier vermitteln will. Er will sie zurückholen zu der richtigen Perspektive. Er schaut es aus der richtigen, aus der Schrift an, was die Schrift sagt über diese Dinge. Dann zweitens, eine zweite Anwendung für uns, ist die Gefahr der Weltlichkeit. Ja, Weltlichkeit, und das ist, kommt überall zum Vorschein hier im Korintherbrief. Das Problem ist, die Welt ist in der Gemeinde und nicht die Gemeinde in der Welt. Das ist nicht das Problem, sondern die Welt ist in der Gemeinde. Aber oft ist unser Problem manchmal so ein bisschen, die Weltlichkeit auszumachen. Ja, wir machen es oft zum Beispiel an Äußerlichkeiten fest. Oh, der hat einen Ohrring oder ein Tattoo. Oh, der muss weltlich sein. Kann sein, ich weiß es nicht, sind Äußerlichkeiten. Aber ihr seht, wenn ihr hier das anschaut, wird Weltlichkeit vor allem durch unser Denken geprägt. Wir denken falsch, da beginnt es nämlich. Entweder fügen wir hinzu zur Schrift oder wir lassen es dabei, die Schrift für sich alleine zu sprechen. Wir fügen unsere eigenen kulturellen Denkweisen hinzu. Und nur so nebenbei gemerkt, das können auch christliche Traditionen sein, die wir da hinzufügen. Ja? Es ist nicht nur immer die Welt, die böse Welt, ja? Sondern auch bei uns in den christlichen Kreisen gibt es viele, viele Dinge, die nicht wirklich christlich oder biblisch sind. Wie viel Humanismus ist eingedrungen in die heutige Christenheit? Wie viel griechische Philosophie, wie viel Stoismus oder Stoiker und Epikureer sitzen hier in unseren Reihen? Gott in allem, kosmische Kraft. Schmerz ist eine üble Sache, gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Wir sind eine schmerzscheue Gesellschaft. Ist da irgendwo griechische Philosophie versteckt? Und ich bin auch so. Ah, ich habe Kopfschmerzen, nimm Aspirin, schnell. Ja. Wellness. Ja, es geht alles nur darum, dass ich mich gut fühle. Und so kommt es ins Christentum und dann gibt es Christen, die sagen, ja, ich habe den Frieden drüber. Frieden drüber, was heißt denn das überhaupt? Was bedeutet das eigentlich, den Frieden drüber? Ist es so ein wohliges Bauchgefühl irgendwo? Oder was meinst du damit? Konkretisier. Hast du eine Schriftstelle? Hast du einen Grund, einen festen Grund, schwarz auf weiß, warum du dich jetzt so entscheidest? Oder ist es eben nur so, ich habe irgendwie so einen Frieden, so ein gutes Gefühl, dass ich das jetzt mache? Mystizismus ist das, nichts anderes. Falsche Lehre. Ist eingedrungen, ist hier. Ich bete oder ich lese die Bibel nur, weil ich Lust habe. Das habe ich auch alles schon gehört. Wenn ich mich danach fühle, und sonst kommt es ja nicht von Herzen, ist weit verbreitet. Wisst ihr, wann ihr dann die Bibel lest? Das ist euer Fleisch. Das kämpft gegen euch, okay? Das will nicht die Bibel lesen, wird sich auch nie bekehren. Und so haben wir sehr viele Dinge, die reinkommen in unser Christentum, in unser Denken, in unseren Alltag vielleicht sogar, die wir nicht mal merken. Und letztlich ist das weltlich. Okay? Das ist Weltlichkeit. Nicht nur an äußerlichen Dingen festmachen, sondern ihr müsst, Weltlichkeit ist viel, viel mehr, als nur, wenn jemand jetzt vielleicht zerrissene Hosen hat und was weiß ich, was man heute definiert als weltlich oder raucht oder irgendwas. Ich sage nicht, dass es gut ist, okay? Ich befürworte das alles nicht. Aber wir machen es oft an so Äußerlichkeiten fest und müssen erstmal überlegen, okay, wo bin ich vielleicht weltlich? Wo habe ich mich dem Mystizismus der heutigen Zeit angepasst oder den Ideologien unserer Zeit? Also wir haben die Gefahr der falschen Eschatologie, die Gefahr der Weltlichkeit. Jetzt drittens, die letzte Anwendung noch, auch aus dieser Stelle, die auch interessant ist, die Gefahr der Selbstgenügsamkeit. Ich denke, das ist ein Riesenproblem auch heute. Selbstgenügsam. Wenn wir die Korinther betrachten mit ihrer überrealisierten Eschatologie und wie sie da so denken, sie sind jetzt Könige ihrer Umstände, so ist es doch eigentlich erstaunlich zu sehen, dass wir oft auch als heutige Westeuropäer im 21. Jahrhundert so diesen Drang haben, auch alles um uns herum zu kontrollieren, zu manipulieren. Wir wollen sicher sein, wir wollen alle unsere Umstände im Griff haben, wir wollen dreifach und doppelt abgesichert sein, finanziell, wie auch was auch immer. Eine bestimmte Form von Selbstgenügsamkeit. Ich brauche Gott nicht, ich kann alleine leben. Wir sind vielleicht eben nicht so wie die Korinther, dass wir jetzt dieses eigene Millennium haben, aber wir haben es doch irgendwo. Dieses eigene Millennium. Wir bauen uns das auf. Wir bauen uns lieber unser eigenes Königreich auf. Vielleicht im Internet, in deiner eigenen Welt, in deinem Smartphone, wo du einfach deine Ruhe hast, dich nicht mit Menschen beschäftigen musst, dein eigenes kleines Königreich, wo du alles manipulieren kannst, alles kontrollieren, alles macht genau das, was du sagst. Es unterordnet sich alles deinem Befehl. Es ist dein kleines Königreich. Und so gibt es Lust und Entertainment und alle möglichen Ideen und Dinge, die uns heute angeboten werden, wo wir unser eigenes, kleines Millennium aufbauen sollen. Und die Menschen tun das, weil sie sich nach einem Paradies auf Erden sehnen. Weil jeder Mensch im Inneren weiß eigentlich, hat sozusagen den Himmel im Herzen. Er weiß, dass es eigentlich nicht so gut ist, wie es jetzt ist. Und deshalb versucht man, sich hier auf Erden einzurichten, ein Paradies aufzubauen. Für manche Leute ist es vielleicht ihr eigenes Haus und ihr eigenes Gärtchen und all diese Sachen. Diese romantische Vorstellung, und für andere sind es andere Dinge. Wir wollen uns hier ein Paradies aufrichten. Aber seht ihr den Fehler? Seht ihr, was wir machen? Ihr seid hier nicht zu Hause. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier die Immigranten, die Flüchtlinge, okay? Wir sind hier die Pilger. Wir gehören nicht hierher. Wir sind die Ausländer, jeder von uns. Wir sind nämlich Bürger des Himmels. Wir sind nicht, ich gehöre nicht mehr hierher. Ich gehöre nicht mehr. Ich bin nur noch hier vielleicht 30 Jahre, 35 Jahre, wenn es hochkommt. Weiß nicht, Lebenserwartung ist bei 70, 75. Bin jetzt 38. Was ist das schon? 30, 40 Jahre? Was soll das? Und dann gehe ich in mein Zuhause. Dann bin ich zu Hause. Das ist dann mein Zuhause. Sind wir so? Denken wir so? Oder sind wir so ein bisschen selbstgenügsam und richten es uns immer so gemütlich ein und versuchen, ja, nicht irgendwie uns zu viel um andere zu kümmern oder eben, was auch immer, zu geben, zu dienen, sich selbst aufzugeben, sich selbst zu verleugnen, das, was Jesus will von uns. Und Selbstgenügsamkeit drückt sich dann oft auch aus in Gebetslosigkeit, dass man keine Bibel mehr liest und auch keine Gemeinschaft hat. Ja, ich bin ja so geistlich und so angekommen, ich muss doch nicht mehr Bibel lesen. Ich muss doch nicht mehr beten. Ja, wir denken das nicht so ganz bewusst, aber wir handeln oft so. Oder die Gemeinschaft. Ah, einmal pro Woche Gemeinde reicht, Sonntagmorgen, das ist okay. Ich brauche nicht auch noch in den Hauskreis und hier. Und, ah, diese Leute, das ist wieder so kompliziert alles. Und ich muss mir dann wieder alles anhören. Und ja, eben, dein eigenes Königreich. Ich selber, selbstgenügsam. Und wenn das so ist, dann gehörst du oder ich zu den anderen Narren, die jetzt hinzugefügt haben, die selber irgendeiner falschen Vorstellung, was das Ziel dieses Lebens ist, aufgesessen sind. Und wir müssen Buße tun davon. Wir müssen Buße tun und Narren um Christi willen werden. Und was das genau bedeutet, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Lasst uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns ein Königreich versprochen hast, das unvergänglich ist. Ein unvergängliches und unverweltliches Erbe. Und wir sind nur Pilger hier auf dieser Welt. Wir gehören nicht mehr hierher. Wir sind neue Kreaturen, obwohl wir noch unseren alten Körper haben und in dieser Spannung leben und auf die Erlösung des Leibes warten, so sind wir jetzt schon Bürger des kommenden Reiches. Aber es ist noch nicht da, dieses Reich. Es ist noch Zeit, in der die Finsternis diese Welt regiert und es Tod und Krankheit und Sünde gibt. Und hilf uns jetzt hier als Zeugnisse, als Lichter in dieser Welt zu leben. Nicht als solche, die eben wie Könige leben und sich selber einrichten und gemütlich sich machen wollen, sondern als solche, die bereit sind zu leiden, die bereit sind, dir nachzufolgen, koste es, was es wolle. Und gerade wir hier in unserer Gesellschaft sind davon sehr geprägt. Herr, wir müssen bekennen, dass wir Kinder unserer Zeit sind und dass wir auch sehr beeinflusst werden von dem ganzen Materialismus um uns herum, von den ganzen Philosophien, von dem Humanismus, von dem Individualismus von der heutigen Zeit, von der Selbstgenügsamkeit, dem Egoismus, all diesen Dingen. Bewahre uns und hilf uns zu erkennen, wo, in welchem Bereich unseres Lebens wir da der weltlichen Weisheit aufgesessen sind und Buße tun sollen. Herr, gib uns Gnade, dass wir das durch dein Wort erkennen und unser Denken wieder zurechtgerückt wird. So wie Paulus, der sich um die Korinther sorgte und ihnen ihr Denken korrigieren wollte, weil er sie liebte. Und genauso wissen wir, dass du uns liebst. Lieber Vater, danke, dass du uns zu sehr liebst, als dass du uns einfach so aus der Bahn laufen ließest. Wir dürfen auf diese Verheißung vertrauen. Hilf uns, als Kinder der zukünftigen Zeit zu leben. Wir preisen dich für diese Gnade. Amen.